Fremdbesitzverbot zwischen Unabhängigkeit und Innovationsdruck. Nach EuGH-Bestätigung und aktuellem BMF-Entwurf reden wir nicht über Paragraphen, sondern über Köpfe, Teamspirit, Kapitalstruktur und Digitalinvests in Kanzleien. Bremsklotz oder Booster. Seid gespannt und bleibt dran.
Tech sind Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andy und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Techs sind Tacheles.
Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Techs sind Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Und wir haben das ja neuerdings auch um die Kanzlei Menschen ergänzt. Allerdings direkt vorab gespoilert, vielleicht für Unternehmer, die sich um unternehmerische Themen kümmern und interessieren, kann es vielleicht heute nicht ganz so interessant sein, weil wir haben uns das sogenannte Fremdbesitzverbot bei Steuerberatungsgesellschaften als Thema vorgenommen. Und für die, die das nicht interessiert, die schalten am besten wieder aus. Außer sie haben, wenn ich mal sagen will, das Unternehmertum und Effizienz und Verbesserungsprozesse, wir haben dann ein spezielles Interesse dran, um gegebenenfalls auch, und da wollen wir gleich drauf hinaus, das mal auch bei Steuerberatungsgesellschaften mal so ein bisschen mitzuerleben, was da vielleicht auch in Zukunft kommen kann. Und weil es unter anderem um die, ich sag mal, Beteiligung an Unternehmen geht, was macht das mit den Inhabern, Unternehmern? Und unter anderem auch mit den Menschen, die da heute arbeiten, habe ich heute auch meinen Co-Host, den Andreas, eingeladen, weil der sich ja besonders um die Geschicke von Menschen kümmert. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke, dass du mich so lieb anmoderierst. Ja. Und schön übrigens auch, wie du die Zielgruppe, finde ich, vorweg targetierst. Für Unternehmer ist das heute nicht so spannend. Ja. Und weil die Zielgruppe dann Kanzleimenschen ist und die auf das Wort Fremdbesitzverbot natürlich unglaublich anspringen, sind von meinem geistigen Auge gerade hier rechts im Gehirn mindestens 1500 bewerbungswillige Leute auf uns zugelaufen.
Ja, sehr gut. Dann haben wir schon
Fremdbesitzverbot.
Ziel für heute.
Der neue heiße Scheiß.
Ziel für heute erreicht. Ich hole euch mal ganz kurz ab, um was es geht. Es wird ja gerade heiß diskutiert, ob es erlaubt sein soll, sich an Steuerberatungsgesellschaften als Nichtsteuerberater beteiligen zu dürfen. Das hat folgenden Hintergrund. Wir Freiberufler, also Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, klar gibt es auch noch Ärzte und Architekten etc. Allerdings soll es jetzt, wenn wir über Fremdbesitzverbot und Berufsgruppe sprechen, nur um die Steuerberater gehen. Wir haben ja ein eigenes Gesetz, Steuerberatungsgesetz, und da steht in 55a oder was habe ich eben gelesen, drin, dass sich an Steuerberatungsgesellschaften ausschließlich Steuerberater beteiligen dürfen. Das mag sinnhaft sein, aber es gibt auch Fälle, da wollen wir auch gleich drauf hinaus, wo es meines Erachtens auch ja, mehr als positiv wäre, wenn da gegebenenfalls auch sich andere Leute dran beteiligen könnten. Und was das quasi jetzt gerade für Wellen schlägt, wie die Diskussionsgrundlage ist und was das auch für Auswirkungen haben kann, ja, da wollen wir heute drüber sprechen.
Das heißt, ich versuche mal andere einzufangen. Ne? Also andere sind ja alle, die nicht Steuerberatertitel haben.
Korrekt.
Das heißt, es kann.
Die Untermenschen. Aus Steuerberatersicht.
Also, das klingt so. Ich sehe ja dein suffisantes Lächeln, während du das aussprichst und weiß genau, wie du das meinst, aber ich habe auch oft das Gefühl, je älter man im Berufsrecht rumliest, desto häufiger liest oder desto intensiver liest man noch zwischen den Zeilen zumindest, dass da schon noch eine Denke hin ist, die auf jeden Fall nicht 2025 ist, so, ja. Um das nicht zu negativ abzurunden, den Satz. Also jeder, der nicht Steuerberater ist, kann sich nicht beteiligen. Also weder, jemand, jetzt mache ich mal ein Beispiel, 50-Mann-Kanzlei, da wird es ziemlich sicher sehr intensiv im HR-Bereich, sollte man sich drum kümmern. Und das heißt, wenn ich da jetzt jemanden im HR draufsetzen will als Kopf, der das mit Herzblut managt und wo ich sage, das macht jemand mit Herzblut im Idealfall oder aus Motivationsperspektive doch am meisten Sinn, da jemanden hinzusetzen, der auch Anteile an dem Kuchen hält oder wird das mit noch mehr Herzblut machen, dann muss ich einen HR-Profi finden, der gleichzeitig auch ein Steuerberater-Examen macht.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Macht das Sinn?
Nö. Findest du den auch nicht?
Okay.
Also das wäre zum Beispiel der erste Anwendungsfall. Vielleicht muss man mit einer Einschränkung sagen, die Berufsordnung wurde ja oder das Gesetz wurde ja insoweit geöffnet, dass man diese Betriebswirte gegebenenfalls schon an Kapitalgesellschaften beteiligen kann. Aber da muss ich fairerweise sagen, da bin ich nicht so inhaltlich drin. Mit einem Mini-Anteil geht das, glaube ich. Wie hoch der dann letztendlich ausgestaltet werden kann, das weiß ich nicht.
Ich dem en Detail auch nicht sagen, ja. Weil wenn man sich im Kern mal darauf fokussiert, was würde das denn bedeuten? Also was, genau. Welche Tür ist denn zu, wenn man das per se einfach abschließt, was ja gerade auch merklich von Verbandseite etc. versucht wird oder auch passiert, zu sagen, dieses Fremdbesitzverbot, das wird jetzt aber nochmal doppelt unterstrichen und auch so flankiert, dass das dann auch hält, dass man da auch nicht über einen Umweg irgendwie dran vorbeikommt. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Unlängst in der DATEV gelesen, wiedergegeben vom DSDV, meine ich, dass da alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass das genau nicht passiert. Also, dass kein Fremdbesitz gleich, da kommt jemand in, bekommt jemand Anteile an einer Steuerberatungsgesellschaft, ohne selber Steuerberater zu sein. Mhm. Und im Kern wollen wir uns jetzt nicht auf das Steuerberatungsgesetz fokussieren, sondern auf die Frage, was macht das, wenn die Tür zu ist? Oder was würde das machen, wenn diese Tür aufginge?
Ja.
Ja, und vor allem mit Fokus, was macht das mit den Menschen? Da finde ich es ganz spannend, auch wieder zu untergliedern, was macht das mit den Inhaber, wo dann, das kann ja auch eine Heuschrecke sein, die da reinkommt, muss man negativ formulieren. Ne? Positiv formuliert, das kann ja auch jemand sein, der seit 20 Jahren einen monstergeilen Job in der Kanzlei macht und nur deswegen noch nicht Partner geworden ist, weil es halt kein Steuerberater ist, der aber einfach nur genial für die Bude ist.
Ja.
Von bis.
Oder vielleicht... Das mag es ja auch geben bei den Bestehensquoten. Es kann ja auch einer sein, der es zweimal probiert hat und es leider nicht geschafft hat und einfach sagt, ich kann das alles, ich habe aber ein Brett vom Kopf, wenn ich in der Prüfungssituation bin. Soll es ja schon geben.
Sollte kein Qualitätsmerkmal sein, eigentlich, um ein Stück vom Kuchen zu kriegen,
korrekt.
Ohne der Sache zu schaden.
Ja.
Also ich verstehe voll den Teil, der auf der Kontrollliste steht, in puncto Bedenken, was passieren kann, wenn man das mal extrem von der einen Seite denkt, wenn da wirklich die Heuschrecke, das ist immer so der Inbegriff von Private Equity.
Mhm.
Wenn die da reinfliegt, was das macht, da muss man nicht richtig weit gucken. Stichwort Weißkittel, Medizin. Ohne mich festlegen zu wollen, positiv oder negativ. Aber das hat auf jeden Fall einen Impact. Wenn das, was da passiert, MVZs und so weiter. Also da muss man nicht lange gucken, um zu sehen, dass das was gemacht hat.
Ja, wenn man jetzt an dem Beispiel bliebe, das ist ja, Weißkittel ist ja immer ein von uns gerne genommenes Beispiel. Und das auf unseren Beruf bezieht. Es darf natürlich nicht so sein, dass die Gesundheit des Patienten auf unseren Fall die Qualität in der Beratung und in der Dienstleistung leidet. Jetzt frage ich mich aber mal ganz bewusst, die Kritikpunkte sind ja, also Qualitätseinbußen oder aber auch Verlust der Unabhängigkeit, Verlust der Eigenverantwortlichkeit, also alles das, was unsere Berufspflichten ausmacht. Aber ich sehe das gar nicht. Weil, also wenn ich jetzt mal auf zum Beispiel Wirtschaftsprüferseite schaue, wenn ich einen Auftrag annehme, dann muss ich immer auch eine Unabhängigkeitsprüfung machen. Und wenn dann in der 18. Verästelung irgendwo ich doch einen Konflikt habe, ja, dann muss ich den irgendwo doch auch benennen. Und ich weiß nicht, ob ich das so negativ sehe. Ganz im Gegenteil, wenn ich das jetzt mal auf die Professionalisierung sehe, also es kommt jemand mit viel Kapital, ja, aber auch vielleicht mit einem guten Netzwerk, mit sehr viel beraterischem, also nicht steuerberaterischem, sondern unternehmensberaterischem Know-how in eine Einheit, kauft sich da ein und hilft da Prozesse zu verbessern, durch Kapital neuere Technik zu kaufen, Digitalisierung voranzutreiben. Warum soll das denn so negativ sein?
Das ist ja genau das, was auf der Pro-Liste von den Befürwortern, von derer, die sagen, mach doch die Tür auf, dann kommt da Kohle rein und dann habt ihr auch keinen Investitionsstau mehr, aber dann ist da Schotter ohne Ende. Das ist ja genau das, was auf der anderen Seite steht. Ich bin da auch ich bezweifle das sehr, dass das ausschließlich negative Konsequenzen hätte. Oder um es anders zu formulieren, ich glaube, das hätte sogar an vielen Stellen, und ich bin jetzt gedanklich bei dem Mandanten, also wie du sagst, das darf, also dieses, da kommt fremdes Geld rein, darf auf gar keinen Fall zum Unwohl des Patienten führen, unterschreibe ich. Bei uns, den Satz kannst du genauso sagen und Patienten wegstreichen und Mandanten ersetzen, da würde ich den auch für unseren Beruf so unterschreiben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir mal geführt haben, ob man das Steuerberater-Examen per se mal anpacken sollte. Der war ja auch vor die Klammer gezogen von allen Beteiligten. Die Qualität, also keiner stellt in Frage, dass die Qualität auch nur ansatzweise sinken soll. Im Gegenteil, die sollen sich verbessern. Und wenn ich mehr
zielgerichteter sein.
Ja, genau, zielgerichteter und am Ende besser für den Mandanten. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass es zwangsläufig schlechter wird, wenn Geld und damit in aller Regel auch Struktur reinkommt. Und meine Wahrnehmung ist, dass Struktur ein Riesenthema in dem Beruf, weil er eben so abgeschottet ist, ne, kann da jeder so sein eigenes Struktursüppchen kochen. Und ob da immer, insbesondere in den noch sehr freiberuflich geprägten Kanzleien, das Beste aus für den Mandanten rauskommt, ich stelle es in Frage.
Ja, da bin ich komplett bei dir.
Ob da nicht so gewurstelte, historisch gewachsene Prozesse ganz oft dazu führen, dass es gar nicht so gut ist, wie man da eigentlich noch sein sollte.
Das ist ja, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, das ist ja auch ein Problem, der, ich sag mal, steuerliche Laie, der sieht immer nur Titel Steuerberater. Wie der erreicht wurde, was der auch tatsächlich inhaltlich kann, das sieht man ja nicht. Das ist quasi ein Stempel, der irgendwo drunter steht. So, und wenn ich das aufgreife, was du sagst, und der Steuerberater, wie der Dirk mal sagte, der Wurstelsepp, ne, wenn der gesichert durch die Steuerberatervergütungsverordnung ein Honorar für eine Finanzbuchhaltung nehmen darf, da aber Mist rauskommt, ja, dann ist er halt, hat er halt gesetzlich diesen Anspruch, dieses Honorar zu nehmen. Und das ist vielleicht auch, das muss man natürlich jetzt ganz vorsichtig formulieren, aber das könnte vielleicht auch einer der Gründe sein, warum unter kapitalistischer Sicht ein Fremdbesitz in Frage gestellt werden kann. Dass die Befürchtung, dass das mit der Befürchtung einhergeht, wenn da jemand reingeht, der könnte uns die Preise kaputt machen.
Preise kaputt und wie so eine, so in Zöllen gedacht, ist ja auch gar nicht so ganz unaktuell, wie so eine protektionistische Mauer fallen. So ja, das ein bisschen, also da kann man ja auf einmal dann, ich kann hier machen, was ich will im Grunde.
Trumpismus in der Steuerberatung.
Das bringt er mich hier komplett raus.
Sorry, keine Absicht.
Aber dieses ich mache das einfach so, ne, im Geiste des Freiberuflers, ich bin der Kopf hier von der Bude, ich stelle das so auf, prozessual auch, wie ich denke, dass es richtig ist. Sehe ich nicht immer. Den Mandantenvorteil. Also unterstreiche ich nochmal von eben, ich sehe die Heuschrecke und die negativen Sachen, die da dran hängen, da müssen wir gleich auch mal drauf kommen, aber ich kann da, also oder ich merke, in mir sträubt sich etwas, wenn ich Verbot höre. Mhm. Verbot ist immer so, dass sich abwenden vom Wettbewerb.
Ja, ja, protektionistisch.
Ja. Und sich abwenden vom Wettbewerb ist auch ein Stück weit, sich hinter einer Steuerberatervergütungsverordnung zu verstecken. Wieso mache ich nicht einfach einen Preis? Also wie es jeder andere Unternehmer auch macht. Also das wird nicht schlechter oder besser. Die Preise gehen sogar eher hoch, wenn man das sein lässt, sich an der Steuerberatervergütungsverordnung festzuhalten. Also wieso sollte ich mich jetzt festhalten an Regeln, dass da keiner rein darf, der dann da Wettbewerb reinbringen würde? Mhm. Man sagt doch eigentlich immer, Wettbewerb tut dem Kunden eigentlich gut. Also ich habe immer so ein Kartellamt beispielsweise so verstanden, dass es die gibt, dass es nicht über einen Monopolisten dazu führt, dass irgendeiner einen Preis diktiert, sondern dass der Wettbewerb eben gut ist fürs Endprodukt. Mhm. Und dass wir natürlich wie du es vollkommen richtig sagst, in unserem besonderen Beruf, genau auch wie bei Ärzten, bezogen auf die Gesundheit, bei uns bezogen auf das Unternehmertum, auf das Geld, was da verdient wird, einen besonderen Anspruch an extreme Regeln haben, um die Qualität zu wahren. Das ist in der Natur der Sache, weil der Investor wäre schwer doof, rheinisch gesagt, wenn er das unterwandern würde, ne, weil dann wird das langfristig nicht funktionieren, spätestens über Bewertungen. Ja, also das Ding wird ja dann nur ganz kurz mal vielleicht blühen, wenn überhaupt, und dann den Bach runtergehen, das nicht eingehalten würde. Also man kann das, meines Erachtens könnte man das auch in den Griff kriegen, ohne diese Tür einfach doppelt abzuschließen. Man müsste sie vielleicht ein Stück aufmachen, aber unter gewissen Regeln. Vielleicht wäre das ja auch eine Lösung.
Vollkommen richtig. Und ich setze noch einen drauf. Qualität wird ja auch sehr schwer vom Mandanten nur einzuordnen sein. Wenn man könnte das ja auch vielleicht so ein bisschen in die Zukunft gesponnen, man könnte ja auch überlegen, ob man, wenn man es öffnen würde, vielleicht auch zusätzliche Hürden im Sinne von Qualitätsstandards einziehen. Also vielleicht muss dann eine ISO-Zertifizierung für einen Investor da sein, dass man einfach sagt, okay, guck mal hier, ich bin DIN-zertifiziert, die Qualität bleibt. Und jetzt mal unter uns, ich habe das ja eben schon mal gesagt, das MVZ, was nicht gut arbeitet, was Regressfälle hat, wo die Ärzte ihre Termine nicht einhalten, was auch immer, in 2 Minuten nur behandeln, die haben doch eine scheiß Bewertung auf Yameda. Also warum soll es das nicht für uns dann auch geben? Warum sagt man dann nicht, hier, da kannst du nicht hingehen, weil da werden die Mitarbeiter unter Druck gesetzt, die müssen 80 Fibus am Tag machen, auf Knopfdruck, da hast du keine Beratung, die sind schweineteuer, gehe ich nicht mehr hin. Warum soll das denn nicht auch passieren? Wir sind doch in einer Zeit, wo das locker möglich ist.
Jetzt bist du ja schon zu den Kanzleimenschen im Sinne von Mitarbeiter gesprungen. Ne?
Also ja,
das ist ja die andere Seite der Medaille, was dann passieren würde, wenn da Struktur reinkommt, also positiv gesprochen Struktur reinkommt, sehe ich genauso. Also das ist doch, also wenn ich eine abschirmende Mauer abbaue und im Wettbewerb stehe und da nicht bestehe, dann gibt es mich nicht mehr.
Ja.
Ich sehe da eher eine Sorge, sich dann dem Wettbewerb total stellen zu müssen und das ist, weil ein leicht vorgeschobenes Argument ist eben, berufsrechtlich zu argumentieren, dass da eben die Eigenverantwortlichkeit möglicherweise ein bisschen leidet. Also ich sehe dann immer den Menschen, der zu Porsche geht und sich den Elfer bestellt und auf dreifache Nachfrage sagt, der Kern seines Antriebs wäre, weil er jetzt unter 10 Liter auf 100 verbraucht. Und man kann doch so auch fragen, das ist nicht der Kern des Antriebs, warum er dieses Auto gekauft hat, aber wird nicht müde, das so zu beantworten. In der Diskussion habe ich das Gefühl, das ist auch oft genauso. Also es geht nicht oder wenig im Kern um Verlust von Eigenverantwortung. Es geht um Verlust dieser Mauer, die einen doch ganz kuschelig geschützt hat bis jetzt.
Ja, das muss man so stehen lassen, ja. Ja, ich hatte das gerade angeteasert, vielleicht lass uns noch einen Schwenk zum Positiven oder um das Positive noch mitzunehmen machen. Kapital für Investitionen finde ich noch interessant. Ich sag mal, wenn man ein Steuerbüro, eine Steuerkanzlei, wenn man die ganz ordentlich führt, dann gehört man ja sicherlich nicht zu den Schlecht, sondern eher zu den Gutverdienenden. Und wir haben ja auch schon mehrfach in unseren Podcasts über Nachfolge geredet in Steuerberatungskanzleien und dass da oft auch nicht die Bereitschaft besteht, nochmal zu investieren, obwohl man es könnte. Deshalb könnte das ja auch, muss man vielleicht dann noch auf die Pro-Liste schreiben, könnte das ja auch eine Chance sein, im Berufsstand Digitalisierung durch einen Haufen Kohle weiter voranzutreiben, halt einfach durch Investitionen.
Können wir ein Lied von singen, was das an Geld verschlingt, Digitalisierung und Automatisierung und jetzt KI.
Ja.
Da ist man ganz schnell an einem Punkt, wo man sagt, so viel Geld können wir ja gar nicht zusammensammeln. Da muss man sich in irgendeiner Form zusammenschließen. Da muss so viel Schotter in die Hand genommen werden. Genau, das ist ein absolutes Argument dafür. Also man kommt an Geldquellen ran, die halt weit über das gehen, was einem die Hausbank mit ein paar Sicherheiten auf die eigene Bude leiht.
Ja, und dann, das muss man ja fairerweise noch sagen, dann ist ja die Frage, will ich das auch? Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bin jetzt nicht 42, sondern 62, will ich denn dann noch so viel Geld als Kredit von der Hausbank haben? Ich will doch eigentlich in 5 Jahren abschließen oder in 3.
Und da schließt sich der Kreis wieder, genau, das bremst dann
ja
Fortschritt.
Ja.
Ob es gewollt ist?
Ja, das, genau, man kann nur so einen Denkanstoß geben, ja.
Ja. Aber jetzt, was ist denn, wenn die entweder der seit 20 Jahren, der ist dreimal durch den Steuerberater gefallen und der hat dann, ist in der Kanzlei geblieben und hat dann auf dem zweiten Bildungsweg ist er zum HR-Profi ausgebildet worden und macht seit 20 Jahren einen Top-Job. Wenn der jetzt Partner werden würde, dann glaube ich, muss man nicht lange drüber sprechen, da passiert in dem Laden nicht viel, es wird besser werden. Also da fällt mir nichts einfallen, auch nur ansatzweise ein Argument dazu zu finden, zu sagen, das soll nicht so sein. Wenn da jetzt die Heuschrecke reinflattert, würde ich wieder auf der Kontra, jetzt bin ich mir jetzt gedanklich mit Blickrichtung auf die Menschen, die da arbeiten. Also weniger bei den Inhabern, bei den Teilhabern, wie auch immer wir es nennen, sondern bei den Nichtbeteiligten, bei den Fachangestellten, die in den Kanzleien sitzen, den Fachwirten und den vielen Berufsgruppen, die da auch gerade dazukommen. Das ist ja schön bunt macht. Was passiert dann? Ich würde sagen, da kommt Struktur rein.
Ja.
Ist Struktur dann zwingend schlecht?
Nee, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Struktur ist gut. Allerdings muss man ja immer den Ansatz einer eines Private Equity Fonds oder einer Heuschrecke, wie du so schön sagst, sehen, die möchten ja Rendite haben. Gar keine Frage, möchten wir auch. Und das ist ja auch der Grund, warum gerade unsere Branche so interessant ist. Wir sind Dienstleister, wir haben in Anführungszeichen kaum Kosten außerhalb der Personalkosten oder neben den Personalkosten und haben deshalb, wenn man es ordentlich macht, eine extrem hohe Rendite. Punkt. Man könnte natürlich jetzt auf die Idee kommen, und ich glaube, da ist auch was dran, ja. kann man nicht von der Hand weisen, dass man sagt, wenn jetzt die Heuschrecke kommt, die drehen die Renditeschraube so dicht oder so eng, dass da manche Sachen drunter leiden werden. Benefits vielleicht neben dem Personal, also was oder was das Personal erhält, gegebenenfalls Arbeitsbedingungen, was auch immer, jetzt um das mal komplett schwarz zu malen. Ne? Das könnte sein, ja.
Bin ich bei dem, muss ich auch ganz transparent, ist mir der Running Gag, ganz transparent sagen, dass die Meinungsbildung da nicht abgeschlossen ist in mir. Ich sehe da für und wieder. Also ich sehe da, kann mir da durchaus Kanzleien vorstellen, wo es Mitarbeitern besser ginge, wenn da mal eine Struktur reinkäme.
Ja.
Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass ein renditegetriebener Investor, Stichwort Taktung, trifft auf vielleicht nicht immer 100% Resilienz, zu Situationen führt, wo das für Menschen, die da arbeitet, eben genau das Gegenteil von schön ist und wo dann möglicherweise der doch hoffentlich humanistisch geprägtere Inhaber vorher und wenn das nicht on point für sich aufschreibt, aber irgendwie im Inneren spürt und sagt, ob das jetzt 27% Rendite nach Unternehmerlohn wird oder 26,5, im Rheinland würde man sagen, Dries, hier Trupp. Es ist halt so, ich nehm ihn oder sie mit. Ja, das mache ich jetzt einfach aus sozialen Erwägungen, weil ich gerne so ticke. Und das würde mir im Grunde dann fremd untersagt werden, wenn dort jemand mit einem großen Geldbeutel steht und sagt, ich will aber die 27 haben und was danach passiert, ist mir egal. Das ist meines Erachtens ein heißes Eisen dagegen. Und das wird passieren. Also spätestens, wenn das unpersönlich Heuschrecke Private Equity wird, wird das auf jeden Fall in die Richtung gehen.
Jetzt müssen wir uns aber auch mal ehrlich machen, ein Finanzinvestor kauft sich natürlich auch nicht bei einer Bude ein, wo, Eva Müller, Steuerberaterin, 4 Mitarbeiter am Standort Wanne-Eickel sitzt. Also ich würde jetzt mal behaupten, das sind dann Einheiten, keine Ahnung, ab 6, 7, 8, 10 Millionen Euro und größer. Und ich würde jetzt mal die Hand dafür ins Feuer legen, die sind schon unternehmerisch aufgestellt. Also da wird schon derjenige, diejenige oder mehrere Führungsebene, die werden schon darauf achten, dass das auch ordentlich läuft. Also es ist keine einfache Diskussion. Ne? Das, glaube ich, haben wir ja schon mehrfach klar gemacht. Aber sich da so im Vorhinein schon so gegen zu wehren, da tue ich mir extrem schwer mit.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Einstiegsschwelle auf den Umsatz bezogen doch sogar noch ein bisschen drunter sein könnte, weil wenn da eine gute Marge ist, und um 25% Rendite auf 4 Millionen Umsatz machst, könnte das auch schon ein Mini-Leckerbissen. Wenn du das mal 100 machst aus Investorensicht, ist das ja auch schon, wird der Haufen dann ja, auch dann relativ, relativ groß. Also spätestens, wenn da die ersten Gesellschafter, nehmen wir mal so eine 4 Millionen Kanzlei, da scheiden die ersten beiden, der erste scheidet aus und da kommt einer nach, der kauft den Anteil für viel Schotter. Also spätestens, der guckt auch dermaßen auf die Rendite allein, damit er seine Bank bezahlt. Der Druck ist da auch drin.
Mhm, genau, das wollte ich damit sagen, ja. Spätestens der dreht dran.
Ja, ich glaube, das ist wie so oft, an dem Punkt kommen wir total oft sagen, das ist wieder mal diese Weiche, ticke ich eher freiberuflich, dann würde ich das wahrscheinlich eher nicht so dolle finden, ticke ich eher unternehmerisch, sage ich, was soll denn passieren?
Was soll passieren?
Was wird denn nicht anders als vorher?
Ja. Ja, vollkommen richtig.
Tja. Die Heuschrecke.
Ich
bin irgendwie so aus dem. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, willst du hier eine haben, und du entscheidest dich direkt, würde ich sagen, nee. Aber ich bin dagegen davon geschlossenen Türen.
Genau, weil wir würden auch, also deshalb machen wir die, oder haben wir die Kanzlei so gemacht, wie wir sie gerade haben. Wir würden uns eher darüber freuen, jemanden noch mit aufnehmen zu können, der halt gerade, wie hast du immer so schön gesagt, kein Schwert auf der Brust hat, sondern der halt aber einem Unternehmen hier unfassbar gut tut, als jemanden, der extern Kapital aufbringt.
Und uns die Zeit auch nehmen zu sagen, klar könnte man jetzt eine Art Window-Dressing betreiben und die Bude hier durch 5 schnelle Maßnahmen erheblich Rendite stärker zu machen. Nur das würde der Sache langfristig nicht gut tun. Für mich ist das auch wieder so ein bisschen wie so Legislaturperioden, wo man manchmal denkt, macht das Sinn, das so in so 4 Jahren zu denken? Das ist irgendwie, ist das vom Anreizmodell kacke. Mhm. Und ein Investor, der auf einen Exit schielt, da ist das auch vom Anreizmodell für mich nicht gut, weil wenn der bei uns drin wäre, dann würde der sagen, hört das auf, da Geld da hinterher zu schmeißen, wo das die Prozesse noch nicht so verkauft werden, wie ihr es gerne hättet, hört auf, euch da Stuff aufzubauen, quasi auf Halde, damit ihr, sondern das ist ja kurzfristig, ist das ja alles verschenkte Rendite. Für uns ist das ja mittelfristig und langfristig einfach ein klares Kalkül, was wir da machen.
Ja.
Da wissen wir selber, dass man das erheblich hebeln könnte, wenn man das sein lassen würde. Nur dann stich ja, also auf eine 2-Jahres-Prognose tun wir uns gerade weh, auf eine 5-Jahres-Prognose tun wir uns gerade gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der mir an der Stelle, wenn der hier mit am Tisch sitzen würde, auf den Dill gehen würde.
Auf Hochdeutsch, auf den Senkel.
Ja.
Ja, das ist so. Das heißt, abschließend für unternehmerisch denkende Steuerberatungskanzleien eher positiv und Mehrwert, allerdings nicht heuschreckenartig mit Renditeschraube. Für kleinere Kanzleien wahrscheinlich eher unattraktiv. Aus Kanzleimensch-Sicht Chance und Trauma zugleich. Weiß man halt nicht, ne? Aber.
Ich bin davon überzeugt, wenn wir es demokratisch abstimmen würden, hätten wir keinen.
Innerhalb der Steuerberater?
Bei uns im Laden. Geh mal hier rum und frag mal in der Mannschaft rum, ja oder nee, da würde nicht einer ja sagen.
Ja, das, also das
ist,
sein,
ob
ja.
Das dann, meine ich nicht despektierlich, ob das dann so zu Ende gedacht ist mit Pro und Contra und Für und Wider, aber das ist das erste Bauchgefühl und das teile ich, wäre lieber nicht.
Mhm.
Ja, wobei man natürlich auch das, wie du eben gesagt hast, das Glück hat, dass wir ja dadurch, dass wir seit den 8-9 Jahren, die es uns gibt, von vornherein da voll rein investiert haben, im Grunde schon ganz, ganz weit durch den Schlauch durch sind. Und sagen wir, also was wird das jetzt besser machen, wenn jetzt hier einer Schotter reinpumpen würde, ohne Ende?
Wir hätten unsere Anteile schon mal ein bisschen verjoldet. Nein, alles gut.
Das stimmt, das kommt
ja,
auch so.
Brauchen wir noch nicht, ja. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, dann haben wir, glaube ich, relativ viel besprochen, nicht alles und auch nicht in der Tiefe, wie man das vielleicht für einen fachlichen Austausch bräuchte. Allerdings, glaube ich, haben wir mal so die ein oder andere Richtung mit ein bisschen Licht erhellt. Und von daher vielen Dank fürs Gespräch.
Ich würde sagen, wenig Steuerberatungsgesetz, viel Mensch. Das ist ja genau das, was wir wollen.
Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.